Ja, also, man weiß ja, wie Advent läuft, nicht, oder? Unsere Tochter ist im August nach Südafrika gezogen und die hat jetzt die Tage gesagt, es kommt überhaupt keine Adventsstimmung auf im Sommer. Genau, also Advent, das sind wir so gewöhnt und es passt ja irgendwie auch, weil es da viel früher dunkel wird. Also im Moment scheint die Sonne, das ist auch ganz cool, aber dann ist der Effekt so ein bisschen weg, aber normalerweise ist das die dunkle Jahreszeit und man nimmt besonders wahr, wie wohl einem Licht tut. Nicht? Also eine Kerze und vielleicht sogar, wenn es noch die klassischen sind, verbreitet sie auch Wärme und ansonsten halt Licht. Dieses Bild hat schon Gott in der Bibel aufgenommen und eine bekannte Prophezeiung von Jesaja, ihr habt die Stelle da schon stehen, die schauen wir uns jetzt mal an, so stückweise, die ersten zwei Verse schon mal. Da sagt er 700 Jahre vorher das Kommen von Jesus voraus. Und in diesen Worten sagt er das. Er sagt, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit. Wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Genau, das ist ja ein Bild. Nicht? Also da geht es ja nicht in erster Linie darum, dass es im Winter früher dunkel wird, sondern Dunkelheit steht ja für was, was wir vielleicht auch erleben. Und das ist so einfach mein erster Punkt. Ist es denn eigentlich dunkel in unserem Leben? Ich nenne mal ein paar Dinge, die mir auffallen, weil ich glaube, es ist an vielen Stellen irgendwie der Wurm drin. Ich fange mal mit der Politik an, wir dürfen ja bald wieder wählen. Die CDU ist die einzige Partei im Bundestag, die sich bewusst unter christliche Werte stellt. Und was mir auffällt, ist, dass in ihrer Regierungszeit, also die 16 Jahre vorher jetzt, da klaffte die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Was ich persönlich nicht gut finde. Und jetzt durften halt SPD, Grüne und FDP regieren. Und man hat wirklich gemerkt, dass sie das bisherige Familienbild auflösen wollen und vielen Formen des Zusammenlebens den gleichen Status geben. Und ich sage mal ganz klar, dass ich für das Ende jeder Diskriminierung bin. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir in diesem Bereich sensibler geworden sind. Aber die neuen Gesetze, die schwächen stark die Position der klassischen Familie. Gott hat die Menschheit als Mann und Frau geschaffen, die Familie ist seine Idee und ich bin sicher, eine große Mehrheit will weiter in der Familienform als Mann und Frau zusammenleben. Und wenn Gott will, auch mit Kindern. Aber ohne nennenswerten Widerspruch lassen wir den Willen einer lauten Minderheit zu. Ich will dir nicht zu nahe treten, vielleicht tust du etwas. Aber wir, die Mehrheit, ich auch, wir schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nah an uns heranzulassen. Wir hatten auch mal das solidarische Gesundheitswesen. Alle zahlen ein und wer krank ist, erhält die gleiche Hilfe ohne Ansehen der Person. Wenn du heute einen Arzt brauchst, ist eine der ersten Fragen, wie bist du denn versichert? Wir alle wissen, wie wichtig die Antwort ist, der Privatversicherte hält wohl in der Regel die bessere Versorgung. Zumindest kommt er früher ran. Das ist eben so, sagen wir und schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nah an uns heranzulassen. Damit sich immer größere Fabriken lohnen, muss der Transport billig sein. Nur so konnte es passieren, dass die allermeisten kleinen Handwerksbetriebe, zum Beispiel die Möbelschreinereien in jedem Dorf, schließen mussten und wir weltweit bei IKEA kaufen, das in Bangladesch produziert und nur die Gewinne nach Schweden transferiert. Vielleicht vereinfache ich ein wenig, aber das ist der Trend. Das ist eben so, sagen wir, und schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nah an uns heranzulassen. Das Flugzeug, Transportmittel der Wohlhabenden, subventionieren wir, während wir vom öffentlichen Personennahverkehr erwarten, dass er sich ohne Subventionen selber trägt. Sogar das Gesundheitswesen soll sich selber tragen. Aktiengesellschaften tragen die Dialysekliniken, kürzen Jahr für Jahr das Personal bei gleicher Arbeit, aber schreiben warme Worte des Dankes, wenn wieder eine satte Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann. gibt immer mehr Krankenschwestern und Pfleger, die einst mit Idealismus gestartet sind, verlassen frustriert ihren Beruf. Das ist ebenso, sagen wir, und schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nah an uns heranzulassen. Als in unserem Volk, in unserem Land, hier, ein Schreckensregime herrschte, haben viele, viele Tausende unseres Volkes Asyl gefunden in anderen Ländern. Bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland war es unserem Volk ganz wichtig, das Grundrecht auf Asyl. Aber jetzt kommen einfach zu viele. Unter ihnen auch Wirtschaftsflüchtlinge und sogar solche, die auf diesem Weg unsere Gesellschaft unterwandern wollen. Und weil niemand eine Lösung weiß, schotten wir uns ab. Tausende sterben auf dem Weg nach Europa. Nach Deutschland wollen viele ganz konkret. Und viele, die einen echten Anspruch auf Asyl hätten, kommen nicht an. Wie soll man das lösen? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eben so, sagen wir und schauen weg, weil wir es nicht aushalten würden, die Dunkelheit nah an uns heranzulassen. Ich höre hier auf, ich hätte noch mehr Beispiele. Ja, mir persönlich geht es gut, aber ich sehe so viel Dunkelheit. Wir leben in einer gefallenen Welt und ich habe noch gar nicht angefangen mit Trump und Putin und Nordkorea. Ne? Wie wunderbar wäre es, wenn da jemand echtes Licht hineinbringt, all die Ungerechtigkeiten auflöst. Ich wäre so, so glücklich. Und jetzt haben wir ja diese tollen Vorhersagen und jetzt ist die Frage, bringt denn Jesus dieses Licht? Über ihm ruft Jesaja aus, er bringt Licht ins Dunkel, sodass große Freude herrscht. Was ändert denn Jesus an der Dunkelheit in dieser Welt? Wir hören einfach, dass Jesus uns Licht bringt. Jesaja sagt es voraus, Jesus kommt in die Welt, die damals schon genauso ungerecht war wie heute. Also zum Beispiel Sklavenhaltung war damals gang und gäbe. Unterdrückung der Völker gab es damals auch schon. Also zur Zeiten Jesu, als er kam, war ja das Land, in dem er geboren wurde, auch ein besetztes Land. In Besitz genommen, weil eine fremde Herrschaft im fernen Rom am liebsten die ganze Welt beherrschen wollte. Das ist also alt und nicht so wahnsinnig neu, oder? Und damals war alles besser, das stimmt nicht. Ich hätte damals auch nicht leben wollen. Was hat Jesus also getan? Was hat er verändert? Wie bringt er Licht in die Welt? Und ich erzähle dazu ein Gleichnis, das hat Jesus ja auch gern gemacht. Ich habe euch aber ein Gleichnis von einem Auto mitgebracht. Wir wohnen ja hier in der Nähe von einer ziemlich großen Autofabrik, ne? Und jetzt bringe ich euch mal, stell dir mal vor, es ist dunkel um dich herum, du siehst gar nichts. Eines Tages kommt jemand mit einem E-Auto und leuchtet dir deinen Weg. Er bleibt stehen, seine Scheinwerfer leuchten und beleuchtet dir alles, was im Dunkeln liegt. Es wird hell bei dir. Und er sagt auch, du kannst so ein E-Auto bekommen. Geh zu Jesus, er ist das Licht. Er gibt dir alles, was du brauchst. Und dann fährt er in seinem Licht vor dir her und du findest Jesus. Jesus sagt, glaub an mich und du bekommst ein E-Auto. Auch du bekommst so ein Auto, was elektrisch fährt und was leuchtet. Bei mir kannst du immer neu aufladen, jederzeit. Du bist mein Botschafter, du bringst mein Licht zu den Menschen. Und dazu stellt dir Jesus eine Garage für dein E-Auto direkt neben deine Wohnung und erklärt dir den Weg zu seiner Tankstelle. Und ich glaube, das ist der Glauben. Glauben ist wie ein E-Auto der Marke NB, kennt ihr die? Neuer Bund, NB, ein E-Auto der Marke NB. Jeder, der zu Jesus kommt und glaubt, ist ein Fahrer mit einem NB-Auto. Diese NB-Autos, die kommen 200, 300 oder 400 Kilometer weit, aber sie haben einen Haken. Sie haben nämlich eine andere Steckernorm und man kann sie nur an der Jesus-Tankstelle aufladen. Okay, was tust du mit deinem NB-Auto? Ich denke, da gibt es verschiedene Gruppen. Die erste Gruppe, sie haben einen Führerschein, sie haben das Auto in der Garage, aber sie fahren nicht. Niemand weiß, dass in ihrer Garage ja ein NB-Auto steht. Und nach einiger Zeit bin ich mir nicht mehr sicher, ob das Auto noch fährt und ob sie das Fahren nicht verlernt haben. Das sind die Menschen, die sich bekehren und dann nichts mehr tun, die so weiterleben wie bisher. Eine zweite Gruppe, die fahren regelmäßig aus der Garage zur Tankstelle und wieder zurück in die Garage, sonst nichts. Die Leute sehen sie zur Tankstelle fahren und wieder zurück und fragen sich, warum tun sie das? Das ist reine Zeitverschwendung. Wozu brauchen die ein NB-Auto? Also ich brauche das nicht. Das sind die Menschen, die regelmäßig bei Jesus auftanken wollen, vielleicht in den Gottesdienst gehen oder auch regelmäßig stille Zeit bei Gott pflegen, aber das Licht der guten Nachricht nicht zu den Menschen tragen. Vielleicht klagen sie, dass es an der Tankstelle langweilig ist, sie so wenig empfangen. Aber Jesus sagt zu ihnen, was soll ich dir geben? Du bist voll. Alles, was ich dir gegeben habe, um anderen Menschen weiterzugeben, das liegt unberührt in dir. Du bist voll. Womit soll ich dich füllen? Und wozu? Sind ja nicht alle so, nicht? Dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Die nehmen begeistert das NB-Auto und sie fahren los. Sie bringen den Menschen das Licht, aber sie fahren nicht zur Jesus-Tankstelle. Und bald wird das Licht schwächer. Und sie wundern sich, weil sie doch wissen, wie man leuchtet. Und sie strengen sich umso mehr an. Aber das Licht wird immer schwächer. Mal kommen sie mit letzter Kraft zur Tankstelle, mal muss sie ein anderer dorthin schleppen. Aber immer wieder fahren sie ihre Batterie leer. Ihnen sagt Jesus, ich sehe deinen Eifer. Aber du hast nicht verstanden, dass du ohne mich nichts tun kannst. Warum kommst du nicht zu mir? Ich bin gerne mit dir zusammen. Und ich wünsche mir, dass du gerne bei mir bist. Wenn du nicht Zeit mit mir verbringst, kannst du nicht mein Bote sein. Gibt es noch eine vierte Gruppe. Die vierte Gruppe, die tankt gerne bei Jesus, weil sie ihn liebt und aus seiner Liebe lebt. Und sie bringt sein Licht zu den Menschen. Und die Menschen kommen durch ihr Zeugnis, durch ihr Licht zu Jesus und werden auch Christen, NB-Autofahrer. Und wenn man sich so ein Auto ansieht, das ist schon ein bisschen älter, aber die funktionieren ja heute noch genauso, die leuchten ja nur nach vorne. Das heißt, das Licht leuchtet nicht überall hin, sondern auf den Weg, im Bild gesprochen, es fällt auf den Weg, den Gott dir zeigt. Da wird es hell, aber nicht ringsherum, nicht in alle Richtungen. Und ich glaube, das ist bis heute mit Jesus so. Ich stelle an mir fest, Gott schenkt das, dass ich Menschen zum Segen werde. Und ich bin dankbar. Aber ich stelle auch fest, dass ich nicht die Not der ganzen Welt um mich herum ändern kann. Leider nicht. Also es ist irgendwie weiter dunkel, aber ich kann, Gott sagt ja mal, ihr sollt die Werke tun, die ich zuvor bereitet habe, dass ihr darin wandelt. Ne? Also wenn ich auf der Spur bleibe, die ihr hell macht, dann darf ich was ändern. Dann bin ich sein Bote. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine der Bibelstellen, die mich immer wieder wundert, weil ich denke, so ist doch Jesus gar nicht. Und dann muss ich einfach feststellen, es war schon damals so. Kennt ihr die Geschichte, wo Jesus zu dem Teich Bethesda geht? Und da sind ein paar Dutzend Kranke, schwer Kranke, und er heilt einen. Ich freue mich ja für den einen, aber ich hätte so erwartet, der heilt alle. Habt ihr das auch schon mal entdeckt? Ich glaube, Jesus tut die Werke des Vaters. Das hat er mal gesagt. Und Gott hat eben nicht vorgehabt, in Jesus oder jetzt durch uns die Welt komplett zu reparieren, sondern er hat vorgehabt, dass in der Dunkelheit ein heller Lichtstrahl dahin scheint, wo Gott handelt. Und das passt ein bisschen auch zu unserem Gleichnis. Durch meine Nachfolger, sagt Jesus, sende ich Licht zu den Menschen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und Jesus sagt zu Paulus, als er im Licht vor Damaskus ist und nichts mehr sehen kann, weil er so geblendet ist, sagt Jesus ihm, ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Du sollst den Menschen die Augen öffnen, dass sie aus der Finsternis zum Licht und aus der Gewalt Satans zu Gott sich bekehren. Wenn wir das Licht der Rettung und Erlösung nicht zu den Menschen bringen, dann sind wir keine Nachfolger Jesu. Denn das war sein Beispiel, was er vorgelebt hat, als er auf dieser Welt war. Und ich denke, so geht er heute noch rum, aber eben durch uns in der Regel. Und wenn wir das Licht Jesu zu den Menschen bringen wollen, ohne mit ihm intim und persönlich zu leben, mit Jesus, dann sind wir auch keine Nachfolger. Aber wenn wir in Jesus leben und sein Licht zu den Menschen bringen, sind wir Teil der Herrschaft Jesu. Jesus herrscht, indem er Menschen rettet, sie zu Himmelsbürgern macht und sie in seinem Namen zu den Menschen sendet. Und wir haben ja so einen Vers aus Jesaja, jetzt zeige ich euch mal den Vers 5. 1 und 2 hatten wir schon gelesen, jetzt der Vers 5. Da sagt Jesaja: Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Auf Jesus ruht die Herrschaft. Das ist auch ein schöner Vers. Wir gehen mal zum nächsten. Jetzt könnt ihr das mitlesen. Entschuldigung. Also, uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er hat 4 wunderbare Titel, die schauen wir uns gleich auch noch näher an. Aber was mir auffällt, da sind wir mit drin. Uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Von Anfang an steht das in der Beziehung mit dir und mir. Für uns hat er sie angetreten. Uns gab Gott den Sohn und seine Herrschaft in uns, in jedem, der in dem NB-Auto unterwegs ist, beschreibt Gott mit diesen 4 Herrschertiteln. Der erste ist der wunderbare Ratgeber. Also Wunder sind ja was Übernatürliches, nicht? Das ist etwas, was ohne ein Wunder, ohne etwas Übernatürliches nicht passieren kann. Und Jesus gibt seinen Boten, seinen Botschaftern uns wunderbare Weisheit, die nicht aus deinem Verstand kommt. Das steht hier in der Bibel. Jesus hat ja mal gesagt, überlegt euch nicht vorher, was er sagen sollte, denn in der Situation gebe ich euch die richtigen Worte und ich vertraue darauf. Oft finde ich die richtigen Worte, wenn es darauf ankommt. Und das ist das Wirken vom Geist Gottes in mir. Also, wenn ich weiß, ich werde eine Predigt halten, bereite ich mich vor. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, also, ich habe die Vers gelesen, ich guck mal, was passiert. Aber ich komme nirgends hin und ich bin auch nicht hier aufgetaucht, ohne vorher zu beten, dass Gott Lebensbrot gibt, dass das zum Leuchten kommt, was ich vorbereitet habe, dass er selber zu uns spricht durch seinen Geist. Manchmal sehe ich nicht, dass meine Worte wunderbare Wirkung haben. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus mir alles gegeben hat, was ich in der Situation brauche. Und manchmal hat Jesus auch einfach nichts zu sagen. Die Worte sollen ja nicht mich groß machen, meine Blamage verhindern, sondern Jesus groß machen. Und Jesus weiß, wann seine Worte Frucht bringen und wann nicht. Auch Jesus selbst hat manchmal geschwiegen. Und manchmal schweigt er auch in mir. Ich hoffe, dass ich dann auch schweige. Ein wunderbarer Ratgeber ist Jesus in uns. Wir sind seine Botschafter an seiner Stelle. Die richtigen Worte finden, Entscheidungen treffen durch seinen wunderbaren Rat. Das zweite ist, er ist ein starker Gott. Der Gott voller Kraft ist bei dir. In dem nächsten Vers, den haben wir jetzt noch nicht gelesen, da heißt der Herr der himmlischen Armeen. Vielleicht hast du eine Bibel, wo da steht, der Herr Zebaoth. Das ist sehr lautmalerisch, wunderschön, aber man versteht es ja irgendwie nicht, nicht. Oder Herr der Heerscharen. Das klingt alles irgendwie so, dass wir den Bezug in unsere Welt eigentlich nicht finden. An der Stelle steht, das ist der Herr der Armeen. Also der, der die stärkere Armee befehligt. In dem Vergleich wird Gott, also mit einem Titel, Zebaoth, das ist ja einer der Titel Gottes, mit einem Titel belegt, der sagt, er ist stärker als die größte Militärmacht. Ja, das steckt da eigentlich drin. Deswegen kann ich es nicht so leiden, wenn die Bibel Zebaoth schreibt, sondern lieber, dass ich höre, ich erfahre schon wieder was über Gott. Das ist nämlich ein starker Gott. Und in diesem Bild gesprochen, sagt er uns das. Und das ist dein Gott. Und weil sie es wissen, haben viele seiner Kinder keine Angst, wenn mächtige Menschen sie bedrohen. Und immer wieder beeindrucken mich Berichte von verfolgten Christen. Ich kriege dieses Heft von OM. Ich versuche jeden Tag dafür zu beten, in diesen kleinen Gebetsanliegen, die in der Mitte eingeheftet sind. Und ich lobe Gott darüber, dass auch Menschen in den schwierigsten Situationen an ihm festhalten und diese Kraft haben. Und das ist, weil diese Kraft in ihnen wohnt. Dann steht ja auch noch, Jesus ist bei dir als ein ewiger Vater. Das fand ich immer so ein bisschen falsch sortiert, weil ich denke ja immer, es gibt Vater, Sohn und Geist. Wie kann denn der Sohn ewig Vater heißen? Aber ich glaube, dass Gott einfach souverän ist. Und Jesus, er sagt, der Vater und ich sind eins. Und diese Eigenschaft des ewigen Vaters, das bringt auch Jesus zu mir. Im nächsten Frühjahr wird mein Papa 94, er lebt noch. Und ich staune, wie fit er noch ist. Bin auch ein bisschen stolz auf einiges, was er in seinem langen Leben geleistet hat. Aber er ist alt. Er tröstet mich nicht mehr, so wie früher. Im Gegenteil, jetzt ermutige ich ihn. Und das ist auch gut so, denn dann kann ich ihm etwas zurückgeben von dem, was er viele Jahre auch in mich investiert hat. Aber ihr Lieben, ich habe noch einen anderen Vater, einen ewigen Vater, und der wird niemals alt. Das ist der Gott, den ich in seinem Sohn Jesus kennengelernt habe, zu dem ich immer kommen kann, bei dem ich auch nicht stark sein muss, sondern auch mal schwach wie ein Kind, der mich einfach mal in die Arme nimmt und mich hält, wie es meine Mama tat, als ich noch klein war, der mich nie auslacht oder verächtlich sagt, reiß dich zusammen, sondern er sagt, komm zu mir, meine Tochter, mein Sohn. Der nicht tadelt, das habe ich gewusst, aus dir wird nie was, sondern der sagt, das macht nichts. Wir gehen zusammen weiter und ich glaube an dich. Das sagt Gott. Deshalb ist Jesus, der Sohn Gottes, auch wie ein Vater zu mir und zu dir. Der ewige Vater, der nie sterben wird, der immer für dich da ist. Der letzte Titel ist der Friedefürst. Er ist der Fürst, der mit Frieden herrscht, der dich begrüßt mit Friede, sei mit dir, der uns verspricht, meinen Frieden gebe ich euch, der Herrscher ist, der Frieden verschenkt. In Spannung habe ich mehrfach erlebt, Jesus nimmt die Herausforderung nicht weg, häufig nicht, aber er schenkt mir Frieden. In der Situation und trotz der Situation. Jesus, der Friedefürst, der uns, seinen Nachfolgern, Frieden gibt, obwohl wir in dieser von Gott abgefallenen Welt leben. Mit diesem wunderbaren Ratgeber, starken Gott und ewigen Vater, ziehst auch du als sein Bote zu den Menschen. Und Jesus lässt sein Licht in diese dunkle Welt scheinen, aber er wird auch im Friedensreich der Zukunft wunderbar herrschen. Also warum ändert Jesus nicht all die Nöte? Warum beendet er nicht die Dunkelheit? Und da finden wir auch einen Teil der Antwort in den drei Versen, die wir noch nicht hatten. Wir hatten 1, 2 und 5. Jetzt gucken wir mal auf 3, 4 und 6. Dann ist es komplett. Und da lesen wir einfach, denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Und dann der Vers 6. Seine Herrschaft ist groß, der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Voll Eifer wird der Herr der himmlischen Armeen dies tun. Das klingt wunderbar, aber es ist ja heute noch nicht eingetroffen, oder? Es ist doch so, dass wir mal ein Anzeichen sehen, aber dass alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel verbrannt werden, das ist noch nicht so. Man hat eher das Gefühl, das Gegenteil bringen uns die Medien ins Wohnzimmer. Wir leben heute in einer Zwischenzeit. Das Reich Gottes ist in Jesus schon angebrochen, aber der letzte Sieg über Satan und das Reich der Finsternis ist noch nicht erfolgt. Wir, seine Kinder, sind schon jetzt Kinder des neuen Bundes, Bürger seines Reiches, aber sein Reich ist nicht von dieser Welt und heute noch unsichtbar. Jesaja hat etwas sehen dürfen, als wenn er auf einem Berggipfel steht, was 700 Jahre später in Jesus Wirklichkeit geworden ist. Und er durfte weitere Ereignisse sehen, wie wenn in der Ferne noch ein Gipfel ist, die 2700 Jahre heute immer noch nicht eingetroffen sind. Und um in Jesajas Bild vom Joch Midians zu sprechen, Gott hat in Jesus das Joch Midians schon zerbrochen und jeder, der sich durch Jesus retten lässt, der ist frei. Ich persönlich bin froh, dass es Wirklichkeit ist. Aber das Reich Midian besteht heute noch. Um uns herum herrscht noch der Fürst dieser Welt. Und das bleibt so, bis Jesus zum zweiten Mal auf die Erde kommt. Und dann aber als Weltenherrscher. Dann werden alle anderen Reiche zerstört. Alle Gewalt, alles Leid sind zu Ende. Und bis dahin ist er schon jetzt mit seiner wunderbaren Kraft bei seinen Kindern und lässt sie auf den Weg leuchten, auf die Werke, die er schon bereitet hat. Gott wird nicht diese Welt reparieren. Er hat eine neue geschaffen und er arbeitet hart daran, dass von uns Menschen möglichst viele in seine neue Welt hineinkommen. Und so wie wir sind, würde dort auch wieder alles von vorne anfangen. Egoismus, Macht des Stärkeren, Rücksichtslosigkeit, Brutalität, dröhnende Stiefel, blutgetränkte Mäntel. Aber Jesus ist an Weihnachten gekommen und Mensch geworden und hat sich geopfert, dass wir nicht nur in diese neue Welt kommen, sondern dass wir ein neues Herz erhalten. Ein Herz, das nach Gottes Herzschlag schlägt. Ein Herz ohne Schuld und ohne Sünde. Dieses Herz hat er schon jetzt in dich und mich eingepflanzt, damit wir sein Licht in dieser Dunkelheit leuchten lassen. Ihr wisst ja, Kerzen steckt man an, wenn es dunkel ist. In dieser dunklen Welt ist es unsere Aufgabe, als sein Licht zu leuchten. Und zwar auf den Weg, den er uns zeigt, in die Richtung, wo er dich hingestellt hat. Wir hatten kürzlich den Volker, wie heißt er, unseren Bundestags, der war, glaube ich, hier früher mal Pastor, Volker Kempf, Brecht. Der hat uns eine Predigt gehalten, hat uns halt erzählt von den Politikern, dass man für sie beten kann und so. Das ist total klasse. Ich bin so froh, dass er es macht. Und man hat immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe noch nie meinen Abgeordneten angerufen, den ich ermutigen könnte zum christlichen Thema. Und jeder sagt, das könntest du machen. Dann erzähle ich euch, man könnte für OM beten, für die verfolgten Christen. Ich fürchte, ich mache einigen von euch ein schlechtes Gewissen, weil er sagt, ja, ich schaffe das nicht. Mein Papa, der besucht immer noch mit 93 Gefangene im Gefängnis. Und Jesus zählt das ja als eine der Sachen auf, wo er sagt, das ist ein Zeichen, dass er es mir getan hat. Habe ich ein schlechtes Gewissen? Mache ich nicht. Und ich glaube, Gott will gar nicht, dass wir alle mit schlechtem Gewissen rumrennen. Sondern er sagt, ich habe für dich eine Aufgabe. Dein Licht soll hierhin leuchten. Und dann mach das bitte. Geh das. Aber du wirst nicht die Dunkelheit um dich herum völlig verändern können. Aber du bist Licht, da wo Gott dich hinsendet. Licht in der Dunkelheit, so wie Jesus es auch war. Wir leben in dunklen Zeiten. Jesus bringt uns Licht. An einigen Stellen können wir wunderbar was ändern, weil er in und mit uns ist. Er herrscht schon jetzt an unserer Seite und herrlich und ewig in der neuen Welt. Und Advent, das heißt ja nicht nur, wir bereiten uns auf die Geburtstagsparty von Jesus vor, sondern für mich heißt es immer auch, ich werde wieder daran erinnert, dass Jesus wiederkommt, sein zweites Kommen. Auch das ist Advent. Und da merke ich, dass es für mich ganz aktuell ist. Es geht nicht darum, Jesus wieder eine Geburtstagsfeier zu halten, sondern die Frage, bin ich vorbereitet auf die Tatsache, dass er wiederkommt? Er, das Licht, als der Herrscher der Welt. Ich bete mit uns. Jesus, du bist das Licht und ich habe das persönlich erlebt. Du hast Frieden in mein Herz gebracht und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass ich dieses Licht habe, die Tankstelle kenne, dass ich zur Tankstelle kommen kann, immer. Und ich danke dir auch, dass du so großzügig bist und reichlich gibst, dass ich weitergeben kann. Und jeder von uns hat Gaben, hat Fähigkeiten und du gibst uns Kraft oder Zeit oder Geduld für Menschen. Wir dürfen Licht sein und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich darum, dass wir einfach deinen Weg gehen, dass wir nicht mehr und nicht weniger tun als das, wozu du uns leitest. Und ich bitte dich darum, dass dort dein Licht wunderbar leuchtet und wir Boten sein dürfen von der wunderbaren großen Nachricht des Weltenherrschers, der uns alle erlöst hat. Und das bist du. Ich bitte dich, Jesus, segne uns den Advent. dass das Wichtige aufleuchtet in unserer hektischen Welt, in unserem Herzen, in unserem Leben. Amen.